Je besser wir Jehova kennen, umso mehr wird uns bewusst, wie schön es ist, noch mehr über ihn zu erfahren. Und die Bibel verrät uns so viele bemerkenswerte Einzelheiten über seine Persönlichkeit und sein Vorgehen. Deshalb wird euch bestimmt der nächste Programmpunkt gefallen: Antworten auf Fragen über Jehova. Wenn Bruder Carsten Klaus Ohm die Fragen stellt, könnten wir überlegen, wie wir anderen dabei helfen, eine Freundschaft mit Gott aufzubauen. Hören wir also gut zu, wenn Bruder Bernd Olbricht Antworten auf Fragen über Jehova vorträgt.
Die Wahrheit ist wie ein bescheidenes Blümchen in der Wildnis des Lebens, von dem üppig wachsenden Unkraut des Irrtums umwuchert und fast erstickt. Wer sie finden möchte, muss ständig danach Ausschau halten. Wer sie besitzen möchte, muss sich danach bücken. Wir wollen nicht nur mit einer Blume der Wahrheit zufrieden sein. Wäre eine genügend, dann gäbe es ja keine anderen. Pflücken wir weiter, bleiben wir auf der Suche. Mit diesen Worten wurde schon im Wachturm vom Juli 1879 dazu ermuntert, gut persönlich zu studieren. Und es wurde gezeigt, dass persönliches Studium Freude macht. Macht es uns auch Freude, tief in Gottes Wort nach spannenden Wahrheiten zu forschen? Jesus wies darauf hin, dass diejenigen glücklich sind, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind. Also glücklich ist man nicht, weil man das Bedürfnis hat, sondern weil man sich dessen bewusst ist. Das heißt, weil man etwas unternimmt, um es zu befriedigen. Und vielleicht haben wir dann die gleichen Empfindungen, die auch ein Bibelschreiber hatte, als er sich mit den Wahrheiten über Jehova intensiv befasste. Er sagte im Psalm 119, Vers 103, wie lind sind meinem Gaumen deine Reden gewesen, ja mehr als Honig meinem Mund. Das persönliche Studium und besonders die Vorbereitung auf unsere Zusammenkünfte ermöglicht es uns, tief in den Schriften zu forschen. Wie Sprüche 2, Vers 4 und 5 sagt, zu suchen, zu graben, wie nach Silber, zu forschen, mit dem Ergebnis, dass wir die wahre Erkenntnis Gottes finden. Besonders in der theokratischen Predigtdienstschule, der Programmteil Höhepunkte des Bibellesens, da haben wir so viele Möglichkeiten, uns am Nachforschen zu erfreuen. Dieses regelmäßige Lesen, dieses regelmäßige Forschen durch die Publikationen des treuen verständigen Sklaven vermittelt Trost und auch Hoffnung. Es vermittelt uns ein besseres, tieferes Verständnis der Heiligen Schrift. Es hilft uns, überzeugender über die Wahrheit zu sprechen. Aber das wichtigste Ziel ist dabei, dass wir Jehova, unseren Gott, noch besser kennenlernen wollen. Also wollen wir nicht nur die Bibel studieren, sondern wir wollen vielmehr die Bibel benutzen, um Jehova zu studieren. Jetzt wollen wir uns in der Folge mit 4 interessanten Fragen über Jehova persönlich beschäftigen. Bruder Klaus Ohm wird uns diese Fragen stellen. Die erste Frage bitte.
Warum sollte ein Gott der Liebe böse Menschen für immer vernichten?
Die Antwort: Aus Liebe zu seinen Dienern kann Jehova reuelose Sünder nicht für immer dulden. Schlage doch deine Bibel in Jesaja 43 auf und lese die herzerwärmenden Worte, die Jehova damals an sein Volk richtete und damit heute an uns. Jesaja 43, Vers 4. Der Tatsache zufolge, dass du kostbar gewesen bist in meinen Augen, bist du als ehrenwert betrachtet worden, und ich selbst habe dich geliebt, und ich werde Menschen statt deiner geben und Völkerschaften statt deiner Seele. Ja, wir sind in Jehovas Augen kostbar. Er sagt ganz herzlich zu uns, ich habe dich geliebt. Jehova möchte uns gemäß 2. Thessalonicher 2, Vers 16 ewigen Trost zukommen lassen. Aber das setzt etwas voraus. Das steht in 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Die ewige Vernichtung der Bösen. Auch Psalm 37, Vers 10 und 11 zeigt, dass Frieden und Gerechtigkeit nur von Dauer sein können, wenn böse Menschen beseitigt werden. Dort wird gesagt, nur noch eine kleine Weile und der Böse wird nicht mehr sein. Dann Vers 11, die Sanftmütigen aber werden die Erde besitzen und ihre Wonne haben an der Fülle des Friedens. Jehova kann Sanftmütigen nur dann die Erde als Besitz geben, nur dann ewigen Frieden für sie garantieren, wenn böse Menschen nicht mehr da sind. Das zeigt uns, dass der freie Wille zwar ein Geschenk von Jehova ist, aber er auch Verantwortung gegenüber dem Schöpfer bedeutet. Natürlich, eines wollen wir verstehen. Jehova hat keinen Gefallen daran, Böse zu vernichten. Das macht ihm keine Freude. Ihm bleibt nichts anderes übrig. Woran kann man das erkennen? Weil er Böse gründlich und umfassend warnt. Er möchte, und dafür bringt er viel Geduld auf, er möchte, dass sie bereuen und sich ändern. Das führt uns zu einer weiteren interessanten Frage über Jehova.
In welchem Sinn empfand Gott Bedauern?
Tatsächlich erwähnt die Bibel bei mehreren Gelegenheiten, dass Jehova Bedauern empfunden hat. Wir wollen uns mal mit einigen Aussagen etwas näher beschäftigen, um zu verstehen, was das bedeutet. Man liest in Jona 3, Vers 10, und der wahre Gott bekam ihre Werke zu sehen, dass sie von ihrem schlechten Weg umgekehrt waren. Und so empfand der wahre Gott Bedauern über das Unglück, das ihnen antun zu lassen er geredet hatte, und er ließ es nicht tun. Was bedauerte Jehova hier? Nun, Jona hatte in seinem Auftrag den Nineviten gesagt, nur noch 40 Tage und diese Stadt wird umgekehrt wegen ihrer Schlechtigkeit. Aber was hatte Jehova jetzt noch vor Ablauf der 40 Tage beobachtet? Die Nineviten waren umgekehrt. Er sah ihre Werke der Reue. Er sah Menschen, die alles bereuten und die Glauben an Gott ausübten. Das heißt, sein gerechter Zorn auf sie hatte sich schlichtweg gelegt. Die angekündigte Strafe war nicht mehr nötig. Nun konnte Jehova, statt Vernichtung zu bringen, barmherzige Nachsicht zeigen. Jonas Vorhersage traf zwar jetzt nicht ein, aber deswegen war sie nicht falsch. Sie war so lange aktuell, solange die Nineviten Böses taten. Aber sie kehrten ja um. Und damit hatte die Strafankündigung ihren Zweck als Warnung vollständig erfüllt. Eltern machen das auch manchmal. Nehmen wir mal an, ein Vater hat seinem kleinen Jungen eingeschärft, was diesen Kongress betrifft, betrete ja auf keinen Fall das Spielfeld, also den Rasen. Aber der Kleine, weil er spürt, dass er wohl offensichtlich Fußballbeine hat, möchte doch gerne mal über den Rasen laufen und der Vater schaut kurz weg und der Kleine bewegt sich doch auf dem Rasen. Was macht der Vater jetzt? Du kennst vielleicht den Satz, wenn du nicht gleich von dem Rasen runtergehst, dann... Und was machen viele Eltern dann noch? Ich zähle bis drei. Eins, zwei und bevor die drei kommt, ist der Kleine vom Rasen gelaufen und läuft genau auf seinen Vater zu. Würde der Vater die Strafe jetzt noch vollziehen? Nein, als Warnung hat sie ihren Zweck erfüllt und der Kleine hat rechtzeitig oder ist rechtzeitig sozusagen umgekehrt. So ging es Jehova mit den Nineviten. Und Jehova hätte es sehr leid getan, wenn er jetzt noch solche reumütigen Menschen bestrafen sollte. Eine weitere Aussage darüber findet man in 1. Mose 6, Vers 6 und 7. Es heißt dort, dass Jehova bedauerte, dass er Menschen auf der Erde gemacht hatte und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Und er sagt sogar, denn ich bedauere wirklich, dass ich Menschen gemacht habe. Was hat Jehova hier bedauert? Die überhandnehmende Bosheit der Menschen. Er bedauerte, dass es jetzt notwendig war, mit der Ausnahme von ganz wenigen, die ganze Menschheit zu vernichten. Er sah die Menschen wegen ihrer Schlechtigkeit nicht mehr mit den Augen eines Schöpfers, sondern eines Vernichters. Aber dadurch, dass er Noah und seine Familie rettete, erkennt man, dass das Bedauern sich nur auf die Bösen beschränkte. Auch hier ein kleiner Vergleich. Angenommen, du hast dir eine schöne Blumenschale geleistet, du hast sie gekauft und hast sie mit sehr teuren, erlesenen Pflanzen bepflanzt. Du hast dir da richtig was geleistet, dir gegönnt und du hast auch keine finanziellen Mittel gescheut. Und jetzt erfreust du dich an dieser schönen Blumenschale, wie sie auf deinem Balkon oder deiner Terrasse steht. Aber am Abend kommt so ein Unwetter wie vorgestern. Und du schaust am nächsten Morgen und die Blumenschale ist kaputt, die Blumen sind alle abgebrochen. Jetzt empfindest du darüber Bedauern. Dir tut es leid um die ganze Arbeit, um das Geld, um die schönen Blumen. Und du würdest sicher nicht mit Begeisterung und Freude die kaputten Blumen entsorgen, sondern wirst es die wenigen, die es überlebt haben, wieder neu einsetzen. Ähnlich ging es Jehova, als er damals die Menschheit vor der Sintflut sah. Wir merken also, das Wort für Bedauern bezeichnet eine Änderung der Einstellung oder Absicht. Es kann sich niemals auf etwas beziehen, was Jehova getan hat und was ein Fehler gewesen wäre, denn das Tun Jehovas ist ja vollkommen. Daraus können wir aber was sehr Schönes erkennen. Wie beruhigend ist es doch zu wissen, dass Jehova unser Gott mitfühlend ist. Er ist flexibel, er ist barmherzig. Er ist sogar bereit, sein beabsichtigtes Vorgehen nicht auszuführen, wenn sich schlechte Menschen zum Guten ändern. Das führt uns zur dritten Frage.
Weiß Jehova alles, bevor es eintrifft?
Nun, aus der Bibel geht deutlich hervor, dass Jehova diese Fähigkeit auf jeden Fall hat. Er kann Dinge vorhersehen, er kann sich sogar vorherbestimmen. In Jesaja 42, Vers 9 ist zu lesen, die ersten Dinge, siehe, sie sind gekommen, doch neue Dinge verkündige ich euch. Bevor sie zu sprießen beginnen, lasse ich sie euch hören. Um das richtig einzuordnen und zu verstehen, wie Jehova diese Fähigkeit gebraucht, müssen wir drei Faktoren berücksichtigen. Der erste Faktor ist die göttliche Fähigkeit, Dinge vorherzusehen oder auch vorherzubestimmen. Auf dieser Fähigkeit beruhen alle wahren Prophezeiungen. In Jesaja 46, Vers 10 ist zu lesen, der von Anfang an den Ausgang kennt und der alles, was, oder Jehova sagt, alles, was mir gefällt, werde ich tun. Allerdings geht es in diesem Bereich nur um seine eigenen vorherbestimmten Vorsätze. Der zweite Faktor, die Menschen sind im Bilde Gottes gemacht. Sie sind keine vorprogrammierten Roboter. Sie haben einen freien Willen und sind auch für ihre Handlungen daher verantwortlich. In 5. Mose 30, Vers 19 und 20 legt Jehova seinem eigenen Volk Leben und Tod vor, Segen und Fluch. Und dann die eindringliche Bitte, und du sollst das Leben wählen, indem du Jehova gehorchst. Jehova hat nicht gesagt, und ich habe für dich das Leben vorherbestimmt. Er hat die Wahl seinem Volk überlassen. Das heißt, zwischen dem Vorherwissen des Schöpfers und der Willensfreiheit seiner vernunftbegabten Geschöpfe darf kein Gegensatz bestehen. Der dritte Faktor sind die sittlichen Normen und Eigenschaften Jehovas. Wie also Jehova von seinem Vorherwissen oder von seiner Vorherstimmung Gebrauch macht, ist immer im Einklang mit allen seinen Eigenschaften wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Unparteilichkeit, Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Das zeigt uns, dass Jehova also entscheidet, wann und wie er von seinem Vorherwissen Gebrauch macht. Einen ganz entscheidenden Hinweis hierzu findet man im Psalm 115 im Vers 3. Der zweite Satz des Textes sagt, alles, was er Lust hatte zu tun, hat er getan. Es geht also nicht um die Frage der Fähigkeit, sondern einfach darum, ob er es für angebracht hält, etwas vorherzusehen, vorherzuwissen oder auch vorherzubestimmen. Vielleicht ein kleiner Vergleich. Allein der Umstand, dass jemand eine wunderschöne Stimme hat, bedeutet ja nicht, dass er ständig davon Gebrauch macht. Das heißt, dass er ununterbrochen singt. Denn würde er das tun, dann hätte er mal eine wunderschöne Stimme gehabt. Er entscheidet also selbst, wann er diese Stimme mit seinem Gesang einsetzt. Es gilt noch etwas zu berücksichtigen. Hätte Jehova die Rebellion von Adam und Eva mit all den verheerenden Folgen vorhergesehen, dann würde das bedeuten, dass Jehova für alles Böse verantwortlich ist. Das heißt, jede Schlechtigkeit, jede Grausamkeit, die je geschehen ist, hätte seinen Ursprung im Sinn Jehovas gehabt. Und welchen Sinn hat es dann, wenn er bedauert, dass er Menschen gemacht hat, wenn er doch den Ausgang im Voraus schon gewusst hat? Jehova gebraucht also sein Vorherwissen immer selektiv. Es gibt Bibelberichte, die zeigen, dass er sich erst mit einer Situation beschäftigte und dann eine Entscheidung traf, wie zum Beispiel 1. Mose 11 und 1. Mose 18, wo es einerseits um Babel und andererseits um die Situation in Sodom und Gomorra ging. Am eindrucksvollsten, dass Jehova sein Vorherwissen selektiv gebraucht, verdeutlicht uns 1. Mose 22, Vers 12. 1. Mose 22, der Vers 12. Hier geht es darum, dass Jehova den Gehorsam seines lieben Freundes Abraham auf die Probe stellte, um zu wissen, wie weit wäre er bereit zu gehen, um seinen Gehorsam zu beweisen. Er fordert ihn auf, seinen Sohn zu opfern. Und jetzt lesen wir im Vers 12, dass Jehova, als er dazu bereit war, sagte: Strecke deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm gar nichts, denn jetzt weiß ich wirklich, dass du gottesfürchtig bist. Wenn Jehova das vorher gewusst hätte, hätte er sagen müssen: Ich hab's gewusst, Abraham, das war mir völlig klar, das habe ich vorhergesehen. Nein, er sagt: Jetzt weiß ich wirklich. In diesem Fall hat Jehova von seinem Vorherwissen keinen Gebrauch gemacht. Damit würdigt Jehova uns. Er gestattet uns, unsere Loyalität ihm gegenüber ohne irgendeinen Zwang unter Beweis zu stellen. Auch das kann man sehr schön veranschaulichen. Angenommen, jemand hat für ein großes Gebäude einen Generalschlüssel, sagen wir in einer großen Firma. Damit hat er sehr viel Autorität. Aber das zwingt ihn nicht, den Schlüssel unpassend einzusetzen. Es gibt wahrscheinlich auch Räume, die privat genutzt werden, und er sollte die Privatsphäre hinter verschlossenen Türen respektieren, auch wenn er durch den Schlüssel eindringen könnte. Und so hat Jehova den Generalschlüssel vorherwissen. Aber er respektiert unsere Privatsphäre, das heißt unseren freien Willen. Da würde er niemals eindringen. Außerdem würde Jehova alles, was geschieht, im Voraus wissen, dann würde das ganze Predigtwerk, das wir heute durchführen, keinen Sinn ergeben. Warum übt Jehova dann Geduld und wartet, dass Menschen bereuen? Dann hätten wir noch eine vierte Frage.
Wie kann es möglich sein, bis in alle Ewigkeit Neues über Jehova zu erfahren?
Nun, uns ist bewusst und bekannt, dass Jehova, der Schöpfer aller Dinge, schon immer existiert hat und dass er fortwährend gewirkt hat. In Prediger Kapitel 3, Vers 11 wird uns gezeigt, warum Jehova für den Menschen ewiges Leben vorgesehen hat. Wir achten dabei einmal auf die Begründung. Prediger 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die unabsehbare Zeit hat er in ihr Herz gelegt, damit der Mensch das Werk nie herausfinde, das der wahre Gott gemacht hat, vom Anfang bis zum Ende. Was heißt das? Der Mensch wird nie herausfinden, was Jehova alles gemacht hat oder was er künftig noch tun wird. Denn Jesus sagte, dass sein Vater fortwährend wirkt. In Jesaja 40, Vers 28 heißt es, dass Jehovas Verstand unerforschlich ist. An anderer Stelle in Römer 11 liest man, dass seine Wege und Gerichte unausspürbar sind. Wenn Jehova durch seinen Verstand alles geschaffen hat, ist nicht nur sein Verstand unerforschlich, sondern auch alle seine Werke. Man könnte zu Prediger 3, Vers 11 sagen, die Ewigkeit ist viel zu kurz, um alles über Jehova und das, was er hervorgebracht hat und hervorbringen wird, kennenzulernen. Das heißt, wir werden nie alles über jeden Stern, jede Galaxie, jeden Menschen, jede Tierart, seien es Vögel, Fische oder Insekten, oder auch über jede Pflanze in Erfahrung bringen. Auch nie alles im Bereich der Kunst, der Wissenschaft und so weiter. Wir werden immer und ewig über Jehova und seine wunderbaren Werke lernen. Die aus der Vergangenheit, die der Gegenwart oder die der Zukunft. Wie schön! Das Leben im Dienst unseres liebevollen, weisen und glücklichen Gottes wird niemals langweilig werden. Es bleibt täglich interessant und spannend. Je mehr wir über Jehova lernen, umso mehr staunen wir über ihn. Was haben wir jetzt durch diese vier Fragen über Jehova kennengelernt, was uns ihm näher bringt? Nun, er liebt uns. Er möchte uns ewigen Trost geben. Wir wissen, dass es beruhigend ist zu wissen, dass Jehova mitfühlend ist, dass er flexibel und barmherzig ist, dass er sogar bereit ist, ein beabsichtigtes Vorgehen nicht auszuführen, wenn sich jemand zum Guten ändert. Und wir haben gesehen, dass Jehova uns würdigt, indem er uns gestattet, unsere Loyalität ihm gegenüber ohne irgendeinen Zwang unter Beweis zu stellen, weil er in unsere Privatsphäre freien Willen niemals eindringt. Das Leben im Dienst Jehovas bleibt immer interessant und spannend. Alles, was Jehova vollbringt, ist vollkommen. Alles, was er hervorgebracht hat, ruft bei uns Bewunderung hervor. Wir fühlen uns gedrängt, Jehova zu preisen für seine wunderbaren Eigenschaften und für seine Werke, die er in der Vergangenheit vollbracht hat, die in der Gegenwart zu beobachten sind. Und wir sind gespannt, was er alles in der Zukunft noch tun wird. Lesen wir abschließend im Judasbrief den Vers 25. Judas 25. Und ich denke, wir können uneingeschränkt in diese Worte einstimmen. Dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt für die ganze vergangene Ewigkeit und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen. Das ist unser Gott.
Vielen Dank, ihr beiden. Ja, je mehr wir über Jehova erfahren, umso begeisterter sind wir von ihm und seinen Eigenschaften.